Das ist also ein Markenzeichen Gottes, dass er der Gott Jakob sein will. Nicht der Gott Goliaths und nicht der Gott Esaus und nicht der Gott von Herodes und Augustus, sondern der Gott Jakobs. Und das hat seine biblische Bedeutung. Und wir lesen 1. Mose 25 von Vers 19 ab in Ihren Bibeln, Seite 27. 1. Mose 25, Vers 19. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Es war die, die so lieb gesagt hat, ich will deine Kamele auch tränken. Das ist die Rebekka. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leib und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. Das ist heute noch üblich bei den Arabern, dass sie die Töchter so nennen, nachgeboren ist, dann heißt das Dunkelheit oder die Morgenröte und so, Sinnbedeutung. Danach kam Esau heraus, dann kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Das heißt Fersenhalter. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb. Aber das war auch ein Naturbursche, für den hätten sie sich auch begeistert, nicht für den Jakob. Der Esau, das war so ein Bodybuilding-Kerl mit Muskelpaketen, der konnte was leisten. Jakob lief immer mit Hausschuh rum. Und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ist ganz schlimm, wenn es sowas gibt bei Eltern. Hör noch meine Großmutter, war ich ein kleiner Bub, ich weiß gar nicht, in die Schule gegangen. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn die Kinder, wenn die Eltern Lieblingskinder haben. Es ist viel Schuld in der Bibel erwähnt, uns zur Lehre. Und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Das ist das mit dem Roten. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Er wusste ganz genau, was er will, der Jakob. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Es gibt viele Nöte, die in der Stille erlitten werden, über die man nicht viel spricht. Und zu dieser schlimmen Not gehört bis heute die Traurigkeit von Menschen, denen Kinder versagt bleiben. Es ist gut, dass die Bibel auch solche Dinge anspricht. Nicht, weil sie das Heimliche aufdecken will, sondern weil Gott Traurigkeiten kennt, auch über die man nie mitspricht. Und es fällt auf, wie oft das in der Bibel vorkommt. Und da liegt unsere Zeit eben doch völlig falsch, wo schon viele junge Leute meinen, das Wichtigste sei, wie man sich der Fruchtbarkeit erwehren sollte. Wo manche sich sogar in den Wahn hineinsteigern, sie könnten Kinder selber machen. Der Anfang eines Menschenlebens ruht ganz allein in der Hand Gottes. Und dass Gott uns so viel mitgegeben hat an Schöpfungsgaben, das bleibt ein Rätsel und ein Geheimnis. Schon bei der Geburt Isaaks war so, dass viele Jahrzehnte Abraham und Sarah warten, bis sie schließlich sagen, es hat keinen Wert. Aber das Schlimme ist doch, dass es um die Segenslinie ging. Abraham war doch zugesagt worden, dass er zum großen Volk werden soll. Und jetzt merken Sie auf einmal, dass all das eine geistliche Bedeutung für uns hat, was da erzählt ist. Wenn Gott handelt, dann ging das zu allen Zeiten so, dass man es nicht versteht, dass man sich daran bricht oder den Köpfen stößt, dass man sagt, Gott, ich weiß nicht, was du willst. Bitte murren Sie nie gegen die Wege Gottes. Es ist in der Bibel auch ganz klar festgehalten, dass das keinerlei Bedeutung hat für den Wert eines Menschen, ob er Kinder hat oder nicht. Auch eine Ehe ist vollwertig, auch ohne Kinder. Aber das lindert den Schmerz nicht. Und Isaak hat offenbar so viel mitbekommen aus den Erzählungen seines Vaters und seiner Mutter. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er hat zu Gott geschrien. Er hat mit Gott gekämpft, wie man im Gebet kämpfen darf. 20 Jahre lang. Es muss eine furchtbare Anfechtung gewesen sein. Wie soll ich den Segen meiner Eltern weitertragen? Der einst dieses gesprochen hat, ich will dich zum großen Volk machen. Und dann, als gar keine Hoffnung mehr war, erfüllt das Gott. Übrigens, es war nicht anders bei der Geburt von Johannes dem Täufer, bei der Geburt von Samuel. Das war nicht anders bei der Geburt Simsons. Sie kennen ja all die Geschichten. Zuerst für uns einmal wichtig, mein Leben ist kein Zufallsprodukt. Das ist heute sicher die schwierigste Frage, wenn man als in Krisen nachdenkt, was ist mein Leben? In der Krankheit, in der Berufskrise, was ist mein Leben? Warum lebe ich heute und hier? Warum muss ich mit diesen Schwierigkeiten kämpfen? Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das erkennen aus dieser Jakobsgeschichte. Gott hat mich gemacht. Nicht durch Zufall stehe ich da. Gott hat mich gemacht. Gott hat mich geschaffen. Was ich vorhin gelesen habe aus dem Psalm 139. Du hast mich bereitet im Mutterleib. Komm doch mal so schön auf beim Hiob. Du hast mich gekannt, bevor ich überhaupt wurde. Wir sagen schon Kindern gern, früher, wo du noch Wolken geschoben hast, wo war ein Mensch vor 100 Jahren? Herr, du kennst mich durch und durch. Du kennst mich besser, als mich die Ärzte kennen. Du kennst mich mit all meinen Regungen. Und so hast du mich gemacht, mit meinen Schwächen und mit meinen Begrenzungen. Und auf einmal erwartet die Rebekka, diese prächtige Frau, Zwillinge. Und diese Zwillinge kämpfen miteinander im Mutterleibe. Eine Geschichte, wie sie sich sonst nie mehr zugetragen hat. Die Mutter verzweifelt über diesen heftigen Stößen und Schlägen dieser beiden Kinder. Und das, was da bei uns im Deutschen so brav übersetzt ist, wo die Mutter sagt, was soll das alles, das ist im Grunde Verzweiflung schreiner Mutter. Warum? Ich will gar nicht mehr leben. Das gibt ein Unglück, diese Kinder. Und sie verzweifelt und wieder geht's durch die Anfechtung. Und ich habe Ihnen vorhin gesagt, alle Wege Gottes, auch bei Ihnen, führen häufig durch die Anfechtung. Warum? Warum macht das Gott jetzt so? Warum geht's so kompliziert? Wenn es Gott will, könnte mir doch die Wege ebnen. Und dann sagt Gott ihr, dass das ganz verschiedene Naturen und Charakter sind, die da geboren werden. Man macht ja bei uns immer so, wie wenn alle Menschen gleich wären. Ja, gleichwertig, sie sollen die gleichen Rechte haben. Aber Menschen sind grundverschieden. Auch in einer Familie, auch in einer Ehe. Und da herrscht oft ein furchtbarer Konkurrenzkampf. Und das, was über den beiden, die da geboren werden, Jakob und Esau, schon ausgesprochen wird, ist ja eine Sache, die heute die Diplomaten der UNO zum Verzweifeln treibt. Die haben es immer noch nicht begriffen, dass sie die beiden nicht zusammenkriegen. Es gibt keine Aussöhnung zwischen den Edomitern und den Israeliten. Nicht, dass wir deshalb sagen wollen, es hätte alles keinen Wert, aber da herrscht eine unversöhnliche Freundschaft. Wie hat es bei Ismael schon geheißen, dem Vater der Araber? Er wird wohnen seinen Brüdern zum Trotz. Und das kann man durch die Jahrhunderte hindurch sehen, in einer ganz furchtbaren Sache. Was ist das? Was tragen wir denn da mit an Eigenschaften? Vielleicht können Sie es von Ihren Kindern sehr klar sagen, der hat einen Trotzkopf und der ist ein Rechthaber und so. Sehen Sie es von sich auch? Oder haben Sie bei sich die große Nachsicht? Und das Schlimme ist ja, dass wir gar nicht rauskommen aus unseren Naturgegebenheiten. Es sind ja auch ganz wunderbare Schöpfungseigenarten, die Vielfalt der Menschen, so grundverschieden wie sie sind. Aber schlimm, dass das immer ein Konkurrenzkampf ist gegen den anderen, wo man den anderen auf die Seite drückt und den anderen besiegen und überwinden will. Unsere Naturen kommen ja erst zu ihrer vollen Entfaltung, wo der Heilige Geist zum Herrscher wird. Und wo, da wird ja nicht das einfach abgehoben, dass der Esau so ein naturverwundeter Bursche war und andere mehr häuslich ist. Aber es kommt zur Entfaltung, dass man Gott damit dienen kann. Und der Reichtum wird erst sichtbar. Was wird das einmal sein, wenn in der Völkerwelt, wenn alle Völker dem Herrn dienen? Aber wenn man die Heilsgeschichte Gottes nicht kennt, dann bleibt nur das unversöhnliche Miteinander und der Kampf aller gegen alle. Ist auch ganz wichtig, wir werden sicher noch draufkommen im Laufe dieser ganzen Predigtreihe, wie die Neugeburt, die Gott schenkt, auch nicht unseren Charakter verändert und doch eine plötzliche Sache ist, wo eine entscheidende Sache verändert wird, dass ich mich mit Schwächen und Stärken annehmen kann und Gott zur Ehre leben und nicht mehr für mein Ich lebe. Gott hat mich wunderbar gemacht. Ich bin kein Zufallsprodukt. Gott kennt mich. Aber es kommt noch was hinzu, etwas Zweites. Gott greift ein in die Berufung dieser Kinder schon, bevor sie geboren wurden. Also über kaum ein Thema haben Leute so viel gegrübelt wie über dieses Thema. Was ist denn das für ein Geheimnis der Erwählung? Warum hat denn Gott den Jakob herausgegriffen und nicht den Esau? Ist ja auch schon gegrübelt. Es gibt Rätsel, geheimnisvolle, dunkle Stellen, die wir gar nicht ergründen brauchen. Und wir wollen nicht so tun, als ob wir die Gedanken Gottes verstehen könnten. Aber eins wollen wir beachten. Die meisten Stellen, wo in der Bibel von Erwählung steht, ist nicht die Erwählung gemeint zur Verdammnis und zur Errettung. Das ist Missverständnis. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist eine Frage des Dienstes, Erwählung zum Dienst. Warum hat Gott die Juden erwählt? Weil Gott will, dass durch das Judenvolk das Heil den Weltvölkern verkündigt wird. Warum hat Gott uns erwählt? Warum hat er uns so viel Gaben gegeben? Damit wir seine Boten sind und seine Zeugen. Erwählung, nicht die mich in die Hölle verdammt oder errettet, Seine Erwählung zum Dienst, und genau um die geht es hier beim Jakob, eine Erwählung zum Dienst. Und wenn es hier heißt, der Ältere soll dem Jüngeren dienen, dann muss man wissen, dass im Hebräischen hinter diesem Älteren noch viel mehr mitschwingt. Der Stärkere, der Größere, der Begabtere. Dass Gott in dem Esau Gaben verworfen hat. Nicht, dass der Esau nicht auch Gott dienen sollte. Aber dass Gott schon bevor die Kinder geboren werden, feststellt, durch die Schwäche und durch den sündigen Charakter eines Jakob will ich mein Heil aufrichten. Sie können ja beim Bibellesen manchmal, da sieht man es ja bei der Geschichte besser und sagt, was war das für ein trickreicher, schwieriger Mensch, der Jakob. Aber Sie sehen es doch hoffentlich besser, wer sich dahinter versteckt, dass da immer wieder unser Bild herausleuchtet und dass Gott sich an solche Typen wie an diesen Jakob bindet. Kein Wunder, ich habe es Ihnen vorher gesagt, der Isaak, der Vater, der sagt, das ist mein Bub, ha, mein Kerle, der Esau. Dass selbst Leute, die in der Heiligung stehen, Diener Gottes, so blind sein können. Das ist die Torheit von glaubenden Menschen, dass sie immer wieder meinen, Gott sei aufs Geld, auf Macht, auf Namen, auf Fleisch angewiesen, auf Stärke. Nein, Gott will das nicht. Gott hat seine Heilsgeschichte immer gebaut durch den Schwachen. Wie wir neulich in der Bibelstunde von dem Mose das lasen, da habe ich wieder gedacht, Mensch, da juckt es mich heute noch, dass ich denke, Kronprinz am Hofe Pharaos, mit dem kann man doch Israel erlösen. Gott sagt, nein, unbrauchbar. Mose war unbrauchbar als Kronprinz. Erst wie er barfuß Wüstenhirte war, konnte er Bote Gottes werden. Gott muss uns manchmal ganz tief führen und herunterholen vom Stolz, bis er sein Heil bauen kann. Gott hat durch Saul den Großen, muss eine schöne Person gewesen sein, größer als alles andere Volk, Israel nicht retten können. Er hat den Hütejunge David geholt. Und Sie können das durch die Tage verfolgen. In unseren Tagen handelt Gott nicht anders. Er sucht Menschen, wo seine Gnade Raum bekommt. Und darum hat er sie gerufen. Nicht, weil Gott denkt, ihre Gaben wären so genial, sondern weil Gott sagt, hoffentlich bist du da in deiner Schwäche bereit, meine Stärke wirken zu lassen. Lass mich doch in dein Leben. Meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche, in deiner Hilflosigkeit, in deiner Ohnmacht. Jetzt noch ein letzter Punkt. Was ist uns wichtig? Wir sehen noch, wie der Esau müde vom Feld kommt. Und er hat gejagt, er war durch die Gegend gestreift. Es war schön, müde zu sein. Sich auf den Stuhl zu knallen und die Füße auszustrecken, so wie sie von der Wanderung heimkommen. Und dann sagt er, Mensch, hab ich einen Hunger. Und der Jakob steht am Herd, das war offenbar ein Platz, den er geliebt hat, und hat geküchelt. Und er küchelt, und jetzt spinnen wir ein wenig. Also ich weiß nicht, ob er genau gesehen hat, was er kocht. Ich meine immer, wenn es eine Nudelsuppe gewesen wäre, hätte ich es noch verstanden, aber für ein Linsengericht. Aber das ist schwäbisch jetzt. Also was ist das, was er sagt? Hey, das Rote, so steht es im Hebräischen. Hey, das Rote, die Grütze da. Manche Ausleger meinen, das sei vielleicht sogar eine Blutsuppe gewesen, die ihn besonders gelockt hat und die kostbar gewesen sein muss. Er hat erst, nachdem er gegessen hat, gemerkt, dass es nicht das war, was er vielleicht begehrt hat. Selbst das ist noch möglich. Wir sehen den Esau, einen Menschen, natürlich echt, realistisch, aber der mit seinen Gefühlen und mit seiner Begierde lebt. Wer von uns ist nicht so ein Mensch, der sagt, was er will, was er braucht. Und Jakob, hüten wir uns, es gibt manche dumme Ausleger, die meinen, sie könnten große Glaubenszeugnisse und Zeugen moralisch werten, wollen wir nicht tun. Weil ein Jakob uns immer noch tausendfach überlegen ist. Aber fies war es doch. Bevor er überhaupt den Deckel runternimmt von seiner Schüssel, sagt er, hey, ich will deine Erstgeburt. Und er rückt seine Schüssel noch nicht raus, bevor er einen Schwur hat. Und der Schwur heißt, beim lebendigen Gott, ich will meine Erstgeburt nicht mehr haben. Trickreich, fies. Ach, wenn Sie die Geschichte angucken der Glaubenszeugen, die haben immer gemeint, sie müssen die Sache Gottes mit menschlichen Mitteln retten. Sie bräuchten irdischen Beistand und vielleicht faule Kompromisse. Es braucht Gott gar nie. Das ist der Fehler von uns, dass wir meinen, wir müssen nachhelfen. Abraham hat ja gemeint, er müsste, als ihm der Sohn versagt blieb, mit der Magd nachhelfen, dass die schwanger wird. Es gibt bei uns so viel faule Kompromisse im Glaubensleben. Wir wollen sie dem Jakob gar nicht vorhalten, aber da ist uns vorgezeichnet, uns zur Lehre, dass das der Unsinn war beim Jakob. Er hat es doch gar nicht nötig gehabt. Wie lang hat das gedauert, bis er sagte, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gott hat es doch eh versprochen gehabt, dass der Jakob den Segen kriegt. Meint er denn, er müsste mit falschen, ungeeigneten Mitteln das erst noch schaffen? Das haben Christen immer gemeint, sie würden mit ihren Gaben, mit ihrem Können und das, was Gott nicht könnte, könnten sie machen und sie können das Evangelium besser vertreten und weil sie so clever sind. Mich hat ja dieses Buch von Stefan Holthaus so erschüttert mit den Trends 2000, wo er sagt, die Christen liegen schon voll in der Anbiederung an die Zeit, machen alles bloß dieser Zeitmode nach, mit Können und professionell und alles muss kopiert sein von der Welt, statt dass sie mit dem lebendigen Gott rechnen. Mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes und dessen, was er zugesagt hat und was er erfüllt. Jakob hat gewusst, was Segen Gottes ist. Und darum ist er so groß. Wissen Sie es auch? Sie brauchen nicht fragen, ob Gott Sie segnen will. Das hat er in Jesus so klar gemacht. Er hat Sie geschaffen und er will Sie segnen. Er will seine Herrlichkeit in Ihrem Leben offenbaren. Er will Großes durch sie wirken, aber durch seine Gnade. Er will sie rein beschenken. Sie brauchen sich bloß öffnen, sie brauchen keine Tricks und nichts anderes. Deshalb brauchen wir auch keine Methoden und Vorsicht. Das steckt auch so tief drin wie der Esau. Was bedeutet mir der Segen Gottes? Was ist das schon? Ich habe Kohldampf, ich will was fressen, will was zwischen die Zähne. Ich glaube bloß das, was man fassen kann. Realistische Naturmenschen, kurzsichtige Leute, die nichts ahnen von der Segenslinie. Was ist mein Leben? Nur wenn sie das erkennen. Gott hat mich geschaffen. Gott hat meinem Leben eine ewige Bedeutung gegeben. Ich will es Ihnen heute nochmal einhämmern. Über dem Jakob. Er hat sich den Spitznamen geben lassen, wenn Sie so wollen. Er ist der Gott Jakobs. Ausgerechnet dieses trickreichen Fersenhalters. So will er sich von Ihnen finden lassen. Rein nur auf Erbarmen. Sie dürfen seinen Segen erfahren und dürfen sich ihm anvertrauen. Er will sich an Sie binden. Amen.